Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und begrüße heute zu Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, meinen Kollegen Patrick Schmitz. Hallo Patrick.
Hallo Vanessa.
Und Boris Blank. Guten Morgen, Boris.
Hallo Vanessa, guten Morgen. Hi.
Ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Ein arbeitsreiches Jahr 2024 ist zu Ende gegangen. Es war viel zu tun für unseren Bereich Baufinanzierung. Boris, wie war das Jahr für dich?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten ordentlich zu tun. Wir waren gut beschäftigt. Ich glaube, wir haben auch ganz gut was produziert. Wir haben viele Bewohner in unserer Region in ihre Eigenheime, ja, es möglich gemacht, dass es funktioniert. Und ich glaube, es war rundum eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr für uns.
Ja, und das halt trotz der herausfordernden Situation letztlich, ne? Also die Unsicherheit aufgrund Heizungsgesetz, ne, um es mal umgangssprachlich dann zu betiteln, aber auch die hohen Zinssätze, die Unsicherheit, wo geht's mit den Immobilienpreisen hin, die dann teilweise ja auch fallend noch waren, man gar nicht absehen konnte, wo die Reise dann hingeht. Und dafür war das Jahr wirklich sehr erfolgreich, 2024. Und ja, wir hatten viele glückliche Kunden und Mitglieder, die letztlich so in ihr neues Eigenheim gekommen sind dann.
Zu den Themen hatte ich letztes Jahr das Gefühl, dass es auch wieder viel mehr um Käufe von Immobilien geht und das Thema energetische Sanierung zwar immer noch super wichtig ist, aber es hat zuletzt zumindest in meinen Gesprächen etwas nachgelassen. Wie war das so bei euch?
Ich finde halt auch dieses ganze Thema energetische Sanierung, es ist super. Ich finde auch die Programme von der KfW nach wie vor gut. Es ist aber halt immer noch auch sehr teuer, ne? Also wenn man mal einfach überlegt, wir haben die Möglichkeit bei pro Wohnheit bis zu 150.000 Euro Fördermittel bei energetischen Sanierungen mit einfließen zu lassen. Und wenn man mal überlegt, was man halt alles an so einem Objekt machen muss, dann hat 150.000 Euro auch mal ziemlich schnell aufgebraucht. Und damit hast du halt nur die energetische Sanierung dann auch dargestellt. Das heißt, da ist noch kein Badezimmer gemacht, da ist noch kein Innenausbau gemacht, da ist noch nichts so gemacht. Und das ist natürlich halt schon was auch schon eine Herausforderung auch ist, das auch von der monatlichen Annuität dann auch überhaupt stemmen zu können. Also so sehe ich das zumindest.
Und du hast die Immobilie noch nicht gekauft, ne?
Ja,
also
genau,
wenn du kaufen und sanieren möchtest,
kommt Sanierung, das Sanierung plus das, was du dann innen drin noch dann gerne schön machen willst, und dann kommst du mittlerweile schon auf ganz ordentliche Summen. Ja. Und das ist natürlich auch mittlerweile auch echt eine Herausforderung, die man erstmal ordentlich auch stemmen muss.
Ja, ja, also das sehe ich auch so, dass also wirklich die Kosten, die durch so eine Sanierung dann halt entstehen, wirklich enorm gestiegen sind. Ich meine, wir kommen so aus der Corona-Pandemie, wo wir das Thema Baustoffknappheit dann letztlich auch hatten, was dann halt zu enormen Preissteigerungen geführt hat. Aber natürlich auch mit Förderprogrammen, die aufgelegt werden, steigt natürlich zu Beginn auch die Nachfrage nach gewissen Gewerken, nach energetischen Sanierungen, was dann letztlich auch wieder die Preise nach oben schnellen lässt. Und dann haben wir einmal die Baustoffknappheit, aber auch die steigende Nachfrage aufgrund der Fördermittel. Und das führt natürlich dazu, dass diese Fördersätze, die Zuschüsse etc., dass die gegebenenfalls auch ein Stück weit verpuffen dann.
Und am Ende des Tages führt das ja dann letzten Endes auch dazu, dass die Preise für Häuser, die energetisch schlecht saniert sind, auch nach wie vor nicht hoch sind, nicht gestiegen sind, sondern eher deutlich stärker fallen, als das auf dem Rest des Immobilienmarktes so Anfang 2024 zumindest noch zu sehen war. Ne? Das sind nach wie vor die Häuser, die nicht gerne gekauft werden.
Ja, das ist definitiv so. Also wir haben also wirklich immer noch stark auseinandergehende Preisentwicklung bei den energetisch gut sanierten oder im energetisch guten Zustand die Objekte und im Vergleich dazu die energetisch schlecht aufgestellten Objekte. Da gibt's große Preisunterschiede und das hat man natürlich auch in den Wertentwicklungen oder Preisentwicklungen dann gesehen. Wobei insgesamt kann man jetzt auch wirklich sagen, dass so das erste Halbjahr eher noch geprägt war von fallenden Preisen und dann so im dritten Quartal man da irgendwo vielleicht sogar eine Trendwende, kann man vielleicht sogar sagen, erkannt hat oder erkennen konnte. Und da gibt's jetzt so eine Zahl, wo man sagt, so im Durchschnitt 1,1% an Preissteigerung, aber da natürlich so eine Zahl ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil das erstmal regional natürlich auch ein Stück weit abhängig ist, aber sicherlich auch stark vom Objektzustand abhängig ist. Ne?
Wie empfindest du das, Boris, so bei dir in der Kundschaft, die letzten Gespräche, die du geführt hast, konnten deine Kundinnen und Kunden den Preis für die Immobilie eher verhandeln, nach unten verhandeln, oder erlebst du das wieder eher, dass die Preise fix sind und weniger Verhandlungsspielraum auch wieder besteht?
Es ist auch wieder hier ein bisschen so, finde ich, differenziert zu betrachten. Also im Regionalmarkt Kichellen, wo ich halt überwiegend tätig bin, ist es schon schwierig. Ja? Also weil halt da immer noch sehr hohe Nachfrage ist für die wenige Anzahl eigentlich an Objekten, die auch dann zur Verfügung dann auch stehen. Da ist also mit Verhandlungspotenzial in meinen Augen eigentlich sehr wenig. Und nach wie vor, die Leute suchen aufgrund Mietpreisentwicklung, was tut sich überhaupt so in der Zukunft, nach wie vor Immobilien immer noch die beste Wertanlage, die man irgendwo auch machen kann, auch im Blick in Richtung Zukunft. Und da sind die Leute halt auch dafür bereit, dann auch dann die Kaufpreise letztendlich dafür zu zahlen. Ja, also auch mit der Prämisse, dass halt auch einiges gemacht werden muss, gerade auch was so energetisch ist. Und dann wird halt gesagt, okay, komm, dann mache ich halt eher den energetischen Part und stelle vielleicht manche andere Sachen dann mal eher zurück, bevor ich dann da jetzt rangehen muss an das Thema. Also das sind schon so Punkte, das habe ich jetzt wirklich auch gemacht. Und wie Patrick gerade eben auch sagte, das war halt im ersten Jahr, war das alles noch so ein bisschen so geprägt, so waren die Zinsen noch ein bisschen höher im ersten Halbjahr 24, als man so gemerkt hat, so Richtung Sommer, wo man ja auch davon ausging, dass so ein bisschen das Zinsniveau nach unten ging, hat man auch gemerkt, dass die Immobilienpreise auch dann wieder leicht angezogen haben. Und das merkst du auch absolut noch. Also zieht sich auch weiterhin so durch. Trotz, dass unser Zinsniveau zum Ende des Jahres wieder leicht geklettert ist. Aber die Immobilienpreise, da ging nichts da unten. Also zumindest nicht jetzt nach meiner Erwartung oder nach meinen Gefühlen.
Ja, Kichellen ist auch tatsächlich ein besonderer Markt, sicherlich nochmal. Vielleicht so Stichwort Zinsentwicklung, was du gerade sagtest, Boris. Ja, zum Jahresende 24 wieder leicht nach oben gegangen. Nichtsdestotrotz kann man nur noch sagen, so Vergleich Jahresanfang 24, Jahresende 24, kann man immer noch sagen, gibt es eine Differenz so von 50 Basispunkten, also 0,5%, immer von rund 4% auf rund 3,5% zum Jahresende. Wenn man mal so einen Vergleich 10-jährige Zinsbindung nimmt, einfach. Das heißt, da ist also schon deutlich was erkennbar. Und was so die Nachfrage angeht, nach Käufen auch, der Faktor Mietentwicklung. Da muss ich Boris auch absolut zustimmen. Also wenn man da wirklich die Entwicklung der Mieten sieht, die wesentlich rasanter ist als die Entwicklung der Kaufpreise. Also wenn ich mal die Entwicklung der Belastung aus einer Immobilie heraus sehe, die ich kaufe, haben wir so Faktoren, teilweise fallende Preise, teilweise fallende Zinsen. Aber im Gegenzug dazu dann halt wirklich die deutlich steigenden Mieten mit, ja, um die 6% teilweise wirklich im Jahresvergleich. Dann sagen die Leute auch, naja, günstiger wird's wohl möglich nicht für mich zu wohnen. Dementsprechend gehen die Leute dann doch den Schritt in Richtung Eigenheim.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass auch die Preise für Immobilien im Jahr 2025 steigen, oder? Was würdet ihr sagen? Wie ist da so euer Ausblick?
Ja, allein aufgrund der Neubautätigkeit. Also wenn ich mir die Entwicklung der Neubautätigkeit anschaue, einfach mal so ein paar Zahlen. Die Bundesregierung hat da so ein Ziel pro Jahr von 400.000 Wohneinheiten ausgerufen. 2023 waren es nur 294.000. zu 24 voraussichtlich nur 215.000 und der Trend ist weiter rückläufig immer noch. Wenn man sich also die Baugenehmigung mal anschaut, wo man dann ja sagen kann, naja, wenn jetzt eine Baugenehmigung erteilt wird, innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate wird das Objekt womöglich fertiggestellt, dann ist davon auszugehen, dass 2025 nochmal wieder ein deutliches Defizit entsteht. Und ja, die Nachfrage und das Angebot, das sind halt die Indikatoren für die Preisentwicklung. Und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass also die Wohnraumknappheit weiter zunehmen wird und dementsprechend aufgrund dieser Knappheit dann auch entsprechend die Preise wieder steigen werden. Und auch die Mieten natürlich steigen werden.
Ja, ich muss es mich als privater Investor ja auch erstmal trauen, in diesen Zeiten zu bauen. Die Zinsen schwanken, das heißt, ich warte oft ein Jahr lang auf meine Baugenehmigung. Da ist dann einfach auch eine Unsicherheit hinsichtlich meiner Finanzierung. Was machen die Zinsen bis dahin? Jetzt habe ich in der Presse schon gelesen, dass erste Indikatoren wieder darauf hindeuten, dass die Zinsen möglicherweise sogar steigen könnten im nächsten Jahr. Das ist dann auch ein Risiko einfach, ne? Unsicherheiten bei den Baukosten, Unsicherheiten bei den Zinsen. Wer wagt dann, ein großes Mehrfamilienhaus zu bauen?
Ja, das sind einfach auch die grundsätzlichen politischen Risiken, die dahinter stecken, ne? Also der Blick in die USA, naja, was passiert da mit den Zinsen? Der Einfluss von Trump gegebenenfalls durch eventuelle Strafzölle, was gegebenenfalls die Inflation wieder hochtreiben kann. Irgendwann muss die Notenbank wieder eingreifen. Das sind so Risiken. Aber auch die Regierungsbildung in Deutschland, wo wir gar nicht wissen, naja, wo geht die Reise hin, wie stark wird der Fokus zukünftig auf energetische Sanierung oder auf energetisch hochwertige Immobilien gelegt, fallen da vielleicht Förderprogramme weg oder sowas. Das ist halt einfach auch in dem Bereich eine hohe Unsicherheit, die da herrscht.
Ja, das heißt, Mieten ungünstig, unsicher, Neubauen auch eher unsicher. Der Weg in die eigene Immobilie, in die eigenen vier Wände, durch den Kauf einer Immobilie auf jeden Fall ratsam. Da bin ich dann aber natürlich auch sehr stark abhängig vom aktuellen Zinsniveau. Was erwartet uns denn da? So.
Gute Frage. Ja. Schwierig, schwierig. Also ich hoffe, dass wir uns auf dem Level, was wir so die letzten Wochen, Monaten auch hatten, auch weiterhin bewegen werden und nicht, dass es dann irgendwann doch mal wieder nach oben gehen wird, denn dann wird es halt dann wirklich schwierig. Ja, also ich glaube halt schon, dass einfach die, das, was Patrick gerade eben wirklich so ausführlich auch dann erklärt hat, was auch so kommen wird. Die Nachfrage nach Immobilien wird immer mehr sein. Das ist das Neubauthema fällt uns eigentlich komplett weg. Also hier sowohl im das, was Wohnungsbaugesellschaften machen, weil die einfach sagen, wir können es überhaupt nicht mehr kalkulieren. Die Bauzeiten sind viel zu lang, wir wissen nicht, was da alles kommen kann. Die müssten ja mittlerweile, um da irgendwo deckungsgleich dann arbeiten zu können, höchstwahrscheinlich dann mieten, so um die 20 Euro dann aufrufen. Das wird also auf jeden Fall weiterhin das Bild dann auch prägen und deshalb, ich hoffe wirklich auch für denjenigen, dem wir es auch gerne ermöglichen wollen, dass das Zinsniveau so auf der Ebene bleibt. Weil ich glaube, dann können wir vernünftige Finanzierungen machen, wir können sie vernünftig aufbauen, wir können auf die Lebenssituation eingehen, können dahingehend dann auch die Bausteine dann auch dann so wählen, dass es auch passt. Da haben wir auch genug, wo wir dann auch mit uns dann auch im Markt dann auch ganz gut positionieren können. Und ich glaube, das wird dann auch der Schlüssel dann auch so sein. Also, wie gesagt, ich glaube, schwierig wird's, wenn das halt jetzt beides weiterhin sich nach oben entwickelt. Aber ich glaube, wenn das irgendwann so eintreten sollte, dann haben wir irgendwann ganz andere Probleme bei unserem Markt. Ja.
Also die Frage nach einer Zinsprognose, muss ich sagen, treibt mir seit den Jahren 21, 22 immer so ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn, weil wir das auch nicht haben kommen sehen, diese Zinsentwicklung dementsprechend immer mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz glaube ich, unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen auch, unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, glaube ich auch eher daran, dass die Zinsen eher auf dem Niveau bleiben werden, vielleicht auch leicht sinken werden, aber ich denke mal, so auf dem Niveau werden wir uns bewegen. Wobei das alles wirklich mit Vorsicht zu genießen ist und die Halbwertszeit einer solchen Aussage sicherlich auch relativ kurz ist.
Wenn es gut läuft, eine Woche.
Ja, so ungefähr, genau.
Habt ihr eine Empfehlung für unsere Kundinnen und Kunden, ob man jetzt auch sich wieder mehr mit dem Thema Forward-Darlehen beschäftigen sollte? Also heute einen Darlehensvertrag abschließen, der dann vielleicht in einem Jahr erst greift?
Das ist genauso schwierig für dich zu beantworten wie die Frage, was machst du für eine Länge von der Zinsverschreibung? Machst du 5 Jahre, machst du 10 oder machst du sogar noch länger? Ich finde, das ist immer so ein bisschen halt davon abhängig, in welcher Situation befindest du dich gerade. Ja, also ich finde das auch, also wir haben das ja halt, oder ich mache es halt in meinen Beratungsgesprächen auch so, halt beim Kauf, je nachdem, wie viel Eigenkapital fließt mit ein, wie ist die Flexibilität, was wird sich bei den Kunden in den nächsten Jahren auch noch entwickeln, wie werden sich familiäre Dinge auch entwickeln und ich dann dahin auch dann Empfehlungen dann auch ausspreche, wie will ich eine Zinsfestschreibung? Mache ich einen Baustein mit einer längeren Zinsverschreibung, weil ich auch hier nach 10 Jahren immer ein Sonderkündigungsrecht habe. Und genauso sehe ich es halt auch bei Vorwartdarlehen. Ja, bin ich einfach in der Situation, dass es vielleicht in Anführungsstrichen nur noch ein Bruchteil ist von dem, was dann da irgendwo offen ist, dann kann man vielleicht sagen, okay, komm, ich gehe da auf ein gewisses Risiko, merke ich jetzt schon, das könnte bei einer Kapitalinsfähigkeit dann knapp werden, ist dann vielleicht dann eher mal die Überlegung zu sagen, komm, ich nehme jetzt heute lieber das, was ich habe und nicht das, was da in 2 Jahren dann eventuell stehen kann. Ich finde, es ist komplett abhängig von der persönlichen Situation deines Kunden, der gegenüber sitzt. Also es ist total schwierig, jetzt da irgendwo eine Aussage zu treffen, also jetzt für mich zumindest. Ja.
Genau die richtige Formulierung, finde ich, genau die richtige Aussage, weil alles andere impliziert ja letztlich wieder eine Zinsprognose, ja, wo ich sage, naja, da kriege ich wieder Schweißperlen auf der Stirn und dementsprechend genau richtig ist, also das muss jeder für sich selber entscheiden, welche Sicherheitsbedürfnis habe ich, welche Planungssicherheit brauche ich einfach, wie sind die Restschulden, wie hoch ist das Risiko, wenn womöglich die Zinsen wieder steigen, dass es am Ende des Monats dann doch knapp wird mit einer gestiegenen Zinsbelastung. Von dem her wirklich sehr, sehr individuell. Und ich möchte diese umformulierte Frage nicht so beantworten, dass es am Ende doch wieder eine Zinsprognose wird.
Ich denke, wichtig ist ja am Ende, dass man seine eigenen Möglichkeiten kennt, dass wir unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden dahingehend einfach beraten, die Möglichkeiten aufzeigen. Was ist, wenn man sich jetzt den Zins schon sichert für vielleicht Ende des Jahres, vielleicht für Anfang 2026? Die Entscheidung, die muss am Ende ja sowieso jeder selber treffen. Ja.
Am Ende kann man ganz klar sagen, also unsere Mitglieder und Kunden sind natürlich alle herzlich eingeladen, wenn sie in so einer Situation sind und vor der Entscheidung stehen, Marienvorratdarlehen oder nicht, gerne reinzukommen, und dann rechnen wir einfach mal mit den persönlichen individuellen Zahlen, rechnen wir einfach mal auch Beispiele, naja, welche Auswirkungen hat das eventuell, ein Zinsanstieg, ein Zinswechsel zum Zeitpunkt X, und zu welchem Kurs könnte ich mir jetzt heute einfach schon mal Planungssicherheit einkaufen und welche Auswirkungen hat das dann? Und das wirklich in einer monatlichen Zahl dann halt bemessen, einfach mal in einem Eurobetrag bemessen. Und auf der Basis kann, glaube ich, jeder Kunde, jede Kundin sehr gut entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Und das ist so das Angebot, was wir immer gerne machen.
Das passt dann auch so, ne? Da kann man gucken und dann kann derjenige auch selbst entscheiden, bin ich jetzt bereit dazu, das halt zu machen? Dann weiß ich, was ich habe, in Anführungsstrichen, oder sage ich halt einfach, ich gehe hier auf Risiko.
Das heißt, Fazit zur Zinsprognose, rechnen wir mal so mit gleichbleibenden Zinsen, aber wollen uns da verbindlich auch gar nicht so genau festlegen, weil uns die Vergangenheit einfach gelehrt hat, dass es sehr schwierig ist, in Zeiten, wo es einfach viele Unsicherheiten gibt, sich da ja eine Prognose zu wagen.
Da wir die Zinsen nicht machen, können wir sie auch nicht verbindlich prognostizieren. Dementsprechend kann man eine Einschätzung abgeben aufgrund der aktuellen Marktlage, die ist so wie genannt, also eher ein stagnierendes Zinsniveau. Aber alles wirklich in Abhängigkeit davon, wie sich die Politik entwickelt, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Es gibt diverse Einflussfaktoren da natürlich.
Genau. Hinsichtlich der Fördermittel 2025 gibt es auch gerade oder herrscht gerade viel Unsicherheit, zumindest in den Gesprächen, die ich mit Kundinnen und Kunden führe.
Da ist direkt die Frage, was ist die gewagtere Prognose? Die über die Zinsentwicklung oder die über die Entwicklung der Fördermittel und zur Verfügung gestellten Fördermittel? Naja, unsere Regierung bildet sich gerade neu. Dementsprechend kann man natürlich auch nicht sagen, ja, wie stark der grüne Einfluss am Ende noch ist, ne? Und somit auch letztlich die Entwicklung der Fördermittel hinsichtlich energetischer Sanierung bei Objekten, hinsichtlich CO2-Einsparung etc. Ich bin der Meinung, aktuell ist unsere Förderlandschaft umfangreich, aber auch gut. Es gibt viele gute Ansätze dabei. Wo ich der Meinung bin, wenn man ein Objekt kauft, was einen energetischen Sanierungsbedarf hat, beziehungsweise was eventuell energetisch schlecht ist und dann natürlich auch einen energetischen Sanierungsbedarf hat, um es einfach für die Zukunft gut aufzustellen, sollte man sich definitiv mit der energetischen Sanierung auseinandersetzen und dann auch die aktuellen Fördermittel schnellstmöglich nutzen einfach, weil wir einfach auch nicht vorhersagen können, wie lange man auf diese Fördermittel noch zugreifen kann. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da wirklich noch gute staatliche Förderung für solche Maßnahmen dann auch in Anspruch zu nehmen.
Ja, und das sehe ich auch nicht ganz genauso. Das ist das, was ich meinen Kunden auch sage. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eine Heizung zu erneuern, dann jetzt. Wir wissen nicht, ob es das im März so in der Form alles noch geben wird oder im April.
Ja, also genau.
Wie lange und so eine Bildung dann
macht. Da muss man vielleicht, so Stichwort Heizung, das ist nochmal ein Punkt, der ist mir jetzt irgendwann diese Woche, ist mir das untergekommen. Da hatte ich einen Artikel gelesen so über Zertifikatehandel hinsichtlich CO2. Und dass der Immobilienbestand oder Gebäudebestand Bestandteil des Emissionshandels auch wird und da so einfach die Entwicklung der Gaspreise daran gekoppelt auch einfach. Und da hatte ich was in der Studie gelesen, dass es also wirklich deutliche Steigerungen der CO2-Bepreisung geben kann, wenn halt der Zertifikatehandel da einsetzt. Da hat man einfach mal in dieser Studie so eine Durchschnittsfamilie, vierköpfige Familie mal mit einer Gasbrennwerttherme in einer Doppelhaushälfte einfach mal genommen als Maßstab, hat gesagt, naja, man prognostiziert da eine Preissteigerung, in 2027 eine Kostensteigerung von 1.000 Euro im Vergleich zu jetzt. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich sage, naja, gerade so dieses Thema Gasheizung spontan noch einbauen, solange ich es noch darf, halte ich für extrem kritisch und riskant wirklich.
Es ist ja sowieso alles total schwierig, finde ich wirklich. Also jetzt, wenn man so guckt, du gehst auf das Thema Wärmepumpe drauf, was natürlich energetisch, klar, somit das Beste ist. Auf der anderen Seite hörst du halt immer, wir haben diese ganze Stromproblematik. ne? Dass also ihr, wir ja in Deutschland wirklich von unseren Nachbarländern extrem Strom hinzukaufen müssen, jetzt gerade auch in aktueller Jahreszeit, wo es natürlich sehr dunkel ist, wo keine Sonne ist, wo die ganzen Photovoltaikanlagen auch wenig dann auch dann dahingehend auch produzieren. Das ist halt auch, ne? Gas wird sich irgendwie komisch entwickeln, höchstwahrscheinlich. Mit dem Strom weißt du auch nicht so ganz genau, wo die Reise dahin gehen soll. Und da ist natürlich dann schon klar, dass man da irgendwo auch als Verbraucher auch total verunsichert ist, was das ganze Thema da auch betrifft. Ne? Also, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um? Und deshalb, also, solange die ganzen Fördermöglichkeiten noch da sind, sollten wir sie auch mit in Anspruch nehmen, sollte man gucken, inwieweit macht es halt auch Sinn, das einzumachen, weil die Zinskonditionen, die gerade für diese Produkte auch seitens der KfW angeboten werden, sind halt einfach auch top. Das muss man einfach auch sagen.
Und ich denke, die Botschaft für alle Hörerinnen und Hörer ist auch ganz klar, egal was sich am Ende bei den Fördermitteln tun wird im Jahr 2025, wir kennen uns aus, wir werden uns damit befassen und uns ja auch neuen Herausforderungen stellen, sollten sie auf uns zukommen in dem Bereich. Und wir stehen unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden einfach auch immer gerne zur Verfügung.
Das ist das Entscheidende. Was wir jetzt gerade machen hier, ist wieder eine Momentaufnahme. Die Momentaufnahme kann nächste Woche schon wieder überholt sein. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in den persönlichen Gesprächen immer auf dem aktuellsten Stand. Und dementsprechend ist es immer sinnvoll, da auch das Gespräch mit uns dann entsprechend zu suchen.
Deine Botschaft, Boris, abschließend?
Ja, ich glaube, da mal ein spannendes Jahr wird uns hier auf jeden Fall wieder erwarten mit jede Menge Herausforderungen, der wir uns aber gerne stellen werden. Und ich freue mich darauf, was kommt. Ich freue mich darauf immer, wenn wir es schaffen, auch dann unseren Kunden, unseren Mitgliedern auch dann ja letztendlich die Möglichkeit auch bieten zu können, dass sie auch dann den Schritt auch in die eigenen vier Wände dann auch schaffen mit allen Herausforderungen, die kommen werden. Und wie Patrick gesagt, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir sind ziemlich fit, was dieses ganze Themenfeld auch betrifft, dass wir wirklich die komplette Palette auch spielen können, sei es im Bereich Fördermittel, sei es im Bereich Vorwartdarlehen, macht es Sinn, sei es in dem Thema, wie kann ich mir meine Immobilie leisten, hatten wir auch schon ganz viele Aufnahmen zu dem Thema auch. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, was kommt.
Dann sage ich für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das Jahr 2025, auf alles, was kommt, und sage für heute noch einen schönen Tag. Bis bald.
Danke, bis bald.
Eine Produktion der Graukaue.